mitten im Sommer, noch ist es heiß, aber der Herbst, der ruft und Hendrik braucht unsere Unterstützung. Jede Sekunde zählt im Herbst auf der Straße bei seinem Marathon. Also, auf geht's.
Ja, mit viel Rückenwind geht's Richtung Herbstmarathon. Wir hatten einen sehr coolen Lauf in Hamburg gehabt beim Halbmarathon im Weltklassefeld. Konnten sich sowohl Esther als auch ich gut behaupten. Und jetzt blicken wir alle auf den Herbst und ich freue mich richtig drauf. Geht's auf 2 Monate, 3 Monate mindestens richtig hartes Training.
Das alles und noch viel mehr bei Einer rennt, einer hinterher, euer Laufpodcast.
Ja, Schmidti, schön von dir zu hören wieder. Wie sieht's aus bei dir? Wir hatten ein weiteres Hitzerennen in Hamburg gehabt. Wie war es bei dir? War es auch wieder hitzig?
Ja, Hendrik, ich grüße dich. Ich habe richtig trainiert in der Hitze, selbstverständlich. Ich bin jetzt schon wieder fast traurig, dass ich heute Nacht mal durchschlafen kann und ein bisschen kühle Luft ins Fenster weht. Also die Woche kühlt sich ja jetzt deutlich ab. Ich hatte mich gerade richtig akklimatisiert. Ja, nee, läuft, rollt. Bei mir gab es keinen Wettkampf. Ich habe sehr gut trainiert, kann ich gleich ein bisschen erzählen. Also wirklich tippitoppi, läuft alles gut. Ich bin glücklich, bin zufrieden, es rollt. Und ja, deine 65 Minuten da, 65:30 in Hamburg, das habe ich natürlich verfolgt bei diesem Wetter. Und dann auch noch mal wieder der Doppelsieg des schnellsten deutschen Laufpaars. Ich weiß gar nicht, wer das getitelt hat, aber es wird schon stimmen. Also Esther auch gewonnen, wieder in der 1:16. Ja, Glückwunsch euch beiden, ne? Es rollt.
Ja, danke. Man gewöhnt sich an die Hitze zunehmend und ich gewöhne mich auch und sehr gerne Gewinn. Ans Gewinnen. Ja gut, was heißt Gewinnen? Ne? Wir waren beide schnellste Deutsche, gewonnen haben wir nicht. Es war ein sehr, sehr starkes Feld, sehr international, ne? Auch wirklich vorne bis rein in die absolute Weltspitze, gerade auch bei den Frauen mit Lorna Salpeter, ne? Hamburg Halbmarathon, in diesem Jahr wirklich wieder ganz, ganz hochklassig besetzt. Lorna Salpeter ist eine der absoluten Weltklasseläuferinnen im Marathon, Halbmarathon. Und auch bei den Männern hat Semmel Mailu gewonnen, der ja auch durchaus den Halbmarathon unter 59 Minuten laufen kann. Also da reden wir wirklich von den ganz, ganz schnellen Jungs. Und das war sehr cool, wieder da mal dabei zu sein, auch in so einem hochklassigen Feld hier zu rennen. Wir hatten ja jetzt viele regionale Rennen auch in letzter Zeit gemacht. Ist auch einigen aufgefallen, dass wir, sowohl Esther als auch ich, ja jetzt gerade im Mai und im Juni sehr, sehr viele Starts gemacht haben, mehr als sonst. Und ja, es hat eigentlich damit zu tun, dass wir einfach jetzt so eine frühe Phase der Saison, wo es auf den Herbst wieder zugeht, einfach genießen, ne? Und viele Trainings auch dann mit ein bisschen Wettkampfcharakter machen. Ja, und hier in Hamburg war es dann wirklich jetzt das erste Mal wieder so, dass es so richtig hochklassig war. Und ja, was bin ich geworden? 14. gesamt. Ne? Das deutet eben auch darauf hin, dass eine ganze Menge los war in dem Feld. Gerade auch die israelische Nationalmannschaft war in sehr, sehr breiter Besetzung da. Ne? Die haben ja ein sehr tiefes Reservoir an äthiopischen Läufern, die dann für Israel starten. Haben ja auch das Goldteam gestellt bei der Europameisterschaft in München. Und da waren einige von bei, die in diesem Team dabei waren. Und das waren so meine Begleiter. Ne? Also ich habe mich da sehr stark orientiert, auch an vielen von den afrikanischen Läufern. Und da waren um mich herum eben sehr viele eben auch, die in diesem Goldteam dabei waren. Und ja, das war schon mal ein gutes Zeichen, ne? Wenn man da mithalten kann. Ne? Bart van Loenen auch in der Gruppe gewesen, sehr, sehr starker Holländer, auch ein 2:10-Marathonläufer und ein 61-Halbmarathonläufer. Und ja, da sind wir ganz gut gemeinsam gereist in dieser Gruppe. Und am Ende ja, bin ich dann eben 14. geworden, bester Deutscher. Und das war wieder eine schöne, runde Sache, hat echt Spaß gemacht. Und es war aber wieder eine große Herausforderung, was die Hitze angeht. Ne? Also da sind wir mit unserer letzten Folge, mit den Tipps, wie man der Hitze trotz, eigentlich genau rechtzeitig gekommen, weil jetzt wie ich ein Hitzerennen das nächste jagt und da war Hamburg dann keine Ausnahme.
Du, ich finde es ja immer wieder süß, muss ich sagen, dass, also jetzt nichts gegen deinen 14. Platz, das war eine Top-Leistung. Ich finde es immer süß, dass sie dann für den besten Deutschen nochmal so ein Einlauf-Siegerband extra spannen, wenn der erste Deutsche kommt. Das ist doch schön, oder?
Ja, wird aber tatsächlich häufig gemacht. Ne? Das kennst du auch von den großen Marathons. Das ist ja, gerade, ne, wenn du in Deutschland startest, dann immer schon aber was Besonderes, wenn du auch bester Deutscher dann eben wirst. Und habe ich ist auf jeden Fall gefreut da in Hamburg. Und hatte mit dem Erik Hille auch nochmal einen starken anderen Deutschen, der gestartet ist. Aber auch wenn du einen Berlin-Marathon verfolgst oder einen Frankfurt-Marathon, da ist es dann eben sehr oft so, dass es dann eben nochmal ein eigenes Zielband gibt für den schnellsten Deutschen. Deswegen konnte das ein bisschen täuschen. Ne? Das Rennen habe ich nicht gewonnen, nur das Rennen des schnellsten Deutschen habe ich jetzt in Hamburg gewonnen. Aber das ist auch völlig alles okay gut. So. Ne? Ich bin da echt ganz zufrieden gewesen, da eben ganz gut auch mitgerollt zu sein. Aber weiß, dass natürlich auch noch eine Menge Arbeit vor mir liegt jetzt auf dem Weg Richtung Herbstmarathon.
Aber ihr gewöhnt euch schon ans Gewinnen, ne? Ihr zwei, oder? Also es ist doch, lasst ihr jetzt jedes Wochenende die Korken knallen oder wie sieht's da aus im Hause Pfeiffer Jakobitz?
Es ist sehr blumenreich hier bei uns in der Wohnung geworden. Und wir haben in den letzten Wochen ziemlich viele Blumensträuße bekommen. Gerade auch Esther, die ja dann oft auch, oder auch ich, dann in der internationalen Wertung geehrt wurden und dann nochmal in der nationalen. Das heißt, das sind dann schon 4 Blumensträuße für uns, ne, oft die es dann gab. Jetzt in Hamburg kamen dann nochmal 3 hinzu, weil Esther ja auch 6. noch geworden ist im Gesamtlauf. Ne, auch eine sehr, sehr starke Leistung, wie gesagt, auch im sehr afrikanisch geprägten Feld. Und bis Platz 6 wurden tatsächlich dann auch die internationalen Läufer geehrt. Deswegen haben wir jetzt nochmal 3 Blumensträuße abgestaubt und unsere Wohnung ist jetzt sehr, sehr schön dekoriert.
Machst du so einen Fleurop-Shop auf oder so, ne? Kann ich?
Ich kann mittlerweile echt eine Menge hier, könnte ich hier aufmachen. Ich habe ganz, ganz viele Schuhe, ich habe ganz viele Klamotten, ich habe Blumen ohne Ende. Also ja, da kann man schon so einen kleinen Kiosk hier betreiben.
Das ist gut. Ja, du, 65 Minuten, Esther wieder 1,16, das sind doch super Zeiten bei dem Wetter und wie du sagst, ihr lauft das ja mehr oder weniger aus dem Training raus, also das ist doch ein Top-Ergebnis. Wie ordnest du das jetzt für dich ein? Du hast es gerade angesprochen, ja, in Bezug auf den Herbstmarathon, bist du da jetzt gerade unter diesen Bedingungen mit der 65,30 zufrieden? Sagst du, da stimmt jetzt die Richtung und ja, jetzt wird sich weiter voll fokussiert. Wie sieht das jetzt aus? Stehen noch weitere Trainingswettkämpfe an oder jetzt erstmal wieder so eine Trainingsperiode?
Ja, also erstmal ist jetzt tatsächlich diese ganz intensive Wettkampfphase, ne, wo jetzt praktisch jedes Wochenende ein Wettkampf stattgefunden hat. Die ist jetzt erstmal vorbei. Ich brauche jetzt einen sehr großen Trainingsblock. Der ist jetzt auch ganz wichtig, dass man dann auch jetzt mal wieder die 200 Wochenkilometer anpeilt. Und das ist eine Menge Arbeit vor mir, auch was Longruns wieder angeht. Ne, ich habe jetzt einige 30er wieder gemacht, aber ja, es ist, wie gesagt, noch eine sehr frühe Phase der Marathonvorbereitung und ja, nach diesem spielerischen Auftakt, so würde ich den mal bezeichnen, mit vielen kleineren Wettkämpfen, wo es jetzt nicht um Kopf und Kragen geht, die man auch teilweise dann, wie ich, genießen konnte, ohne die ganz große Konkurrenz, da brauche ich jetzt wirklich einen größeren Trainingsblock, kann mir dann aber auch wieder gut vorstellen, wenn dieser große Trainingsblock abgeschlossen ist, da auch mal wieder so ein bisschen die Form zu testen. Aber der Juli, der wird wesentlich mehr im Zeichen von hartem Training stehen, als von vielen Wettkämpfen. Die 65 Minuten, hast du noch gefragt, wie ich die einordne, ist jetzt schwer zu sagen. Ja. So, ne? Aktuell sind die Rennen ja wie ich alle bei 25 Grad und mehr. Deswegen spielt die Zeit eigentlich keine besonders große Rolle. Es geht dann da eher darum, so ein bisschen den direkten Vergleich zu haben. Auch ne, wenn du in diesen afrikanischen Feldern mitrennst, ne, wenn es dir gelingt, da möglichst lange dabei zu bleiben, dann weißt du schon, dass es relativ gut gerade rollt. In Hamburg war das jetzt tatsächlich der Fall. Auch so ein Bart van Noon, wie gesagt, ne, hat ungefähr meine Marathon-Bestzeit, ist im Halbmarathon nochmal einen Tick schneller, auch über 10 Kilometer einen Tick schneller. Und da kannst du dich natürlich dann immer ganz gut daran orientieren, wie du dich dann eben auch im direkten Vergleich zu solchen Leuten schlägst. Und da würde ich jetzt sagen, bin ich auf einem ganz guten Weg, gerade auch, weil mein Mai, ja wie gesagt, immer noch im Zeichen des Umzugs stand, ne, das Training da ein bisschen zu kurz gekommen ist, der Juni jetzt deutlich besser lief. Und jetzt im Juli, August dann eben auch wieder die ganz großen Umfänge warten auf mich. Und ja, wie gesagt, eine Menge Arbeit, die vor mir liegt, die ich jetzt eben auch sehr professionell angehen möchte.
Wie ist das jetzt eigentlich für dich? Wir haben im Vorfeld schon mal so kurz drüber gesprochen. Ja, der Herbstmarathon, ich glaube, du kannst es noch nicht ganz klar verkünden, wo der sein wird, aber auf jeden Fall findet er im Herbst statt. Dass du dich jetzt in Hannover vorbereitest, du hast das ja immer mal schon gemacht, auch hier in Deutschland dich auf einen Marathon vorbereitet, aber es ist ja doch was anderes, als wenn man in Kenia da oben, wenn man jetzt diese Videos sieht, Amanal, schrubbter Kilometer, wenn man sich da zurückzieht und wirklich nur voll und ganz auf sich konzentrieren kann. Es ist ja eine andere Hausnummer, das fängt mit Ablenkungen an, du hast drumherum da Termine mit deiner Laufschule, mit deinem, wie heißt es hier, Lauf,
sag mal schnell
in Hannover, mit deinem Laufprojekt, selbstverständlich, es soll nicht despektierlich klingen, Laufschule, Laufprojekt, Laufschule ist bei mir, Bei dem Christian Schmidt ist die Laufschule ein Laufprojekt. In Hannover Termine hier, Termine da. Also wie ist das, wenn man jetzt hier in Hannover mit, ja, diesen Terminen um die Ohren sich vorbereitet? Wahrscheinlich schwieriger, oder?
Ja, also ich habe es ja gerade ein bisschen angedeutet, dieses professionelle Angehen der nächsten Monate ist gar nicht so einfach, wenn du in Deutschland bist. Ne? Also gerade in Kenia ist ja diese Distanz, die du hast zu Hause, diese Sache, alles dreht sich nur um den Laufsport von Natur aus schon da oben, ein Riesenvorteil. Und wenn du hier in Deutschland bist, hast du einfach viel, viel mehr Verpflichtungen. Aber es ist tatsächlich der Fall, dass ich jetzt meine Vorbereitung auf den frühen Herbstmarathon, ich kann es leider immer noch nicht offiziell sagen, wo er sein wird. Ich kann nur den Tipp geben, den ich auch schon in Leverkusen am Start bei dem Live-Interview gegeben habe, dass er auf deutschem Boden sein wird, geben. Ich möchte da nicht den Veranstaltern vorweggreifen, das sollen die als Erste kommunizieren. Und deswegen, das wird aber nicht mehr lange dauern. Ja, aber auf jeden Fall habe ich hier eine Menge
zu tun. Nur ganz kurz. Nur ganz kurz, ich könnte jetzt schon einfach reingrätschen und sagen, dass du doch hoffentlich deinen deutschen Meistertitel in Köln verteidigen wirst. Im frühen Herbst, am 1. Oktober, Henrik.
Also, es wäre auf Deutsch, es wäre auf deutschem Boden, also, auf jeden Fall. Und, ja, aber wenn du mal schaust, es gibt natürlich auf deutschem Boden auch noch den ein oder anderen Marathon mehr. Also wir sind, also noch kann man gespannt sein.
Ja, klar.
Es grenzt auf jeden Fall schon so ein bisschen ein.
Ich bin ja auch gespannt wie ein Flitzebogen. Ich wollte ja nur noch mal sagen, wenn ich jetzt deutscher Marathonmeister wäre, hätte wenn und aber, ne, hätte Fahrradkette gehabt, aber dann würde ich natürlich in Köln, in meiner Heimatstadt, diesen Titel verteidigen und lasse ich einfach mal so stehen.
Oh, der Reiz ist auf jeden Fall da, den kann ich bestätigen.
Ich habe ja schon überlegt, aber selbst da werde ich ja als Frau, also so schnell kriege ich mich ja nicht mehr hin hier. Da müssten wir noch hier Icarus 2.0 starten. Wer hat mir das jetzt erzählt? Eine von den Mädels. Schmitti, da gibt es 10.000 Euro zu gewinnen bei den Frauen als Siegprämie. Ja, ich glaube, wenn du deutsche Meisterin wirst oder wenn du den ganzen Marathon gewinnst, boah, ich in Köln, 10, ich weiß es nicht.
10 bin ich mir nicht sicher. Ich weiß aber, dass es, glaube ich, 5.000 auf jeden Fall für den Titel gibt. Das meine ich gesehen zu haben. Also finanziell auch nicht uninteressant, das Ganze. Aber natürlich ist ein deutscher Meistertitel auch sehr prestigeträchtig. Das ist schon richtig.
Naja gut, aber meine Idee wäre jetzt mit Perücke und wie es ja ganz gerne Karneval mal mache, dann als Frau an den Start zu gehen, das schaffe ich leider dann auch nicht. Also die Zeiten zu laufen, die Frauen da vorne laufen. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen mit meinem Kopfkino. Mach bitte, führ weiter aus. Vorbereitung.
Ja, also ich bin da stehen geblieben, Vorbereitung. Ne? Also das wird dieses Professionelle, dass das in Deutschland oft wirklich eine Herausforderung ist im Vergleich zu Kenia, weil du sehr, sehr viel Ablenkung, Termine hast und natürlich jetzt auch durch den Aufbau dieses Teams, was wir hier in Hannover machen, das Laufprojekt, da werden wir auch in nächster Zeit mal eine eigene Folge zu aufnehmen, ne? Weil das ja auch sehr oft jetzt gefragt wird, wie sieht es da aus, wie geht es voran und natürlich auch viele Athleten, die Interesse haben, da gerne Näheres erfahren wollen. Also es wird auch nicht mehr lange dauern, da werden wir euch das nochmal ganz im Detail vorstellen, aber im Kern geht es eben darum, hier in Hannover ein starkes Team aufzubauen, wo jeder von jedem profitiert, ähnlich wie in diesen unglaublich starken Gruppen in Kenia oder auch in Amerika, wo jetzt zum Beispiel die Konstanze Klosterhalfen trainiert, in dem Puma-Team in North Carolina, wo auch der Nils Vogt jetzt oft zu Gast ist, oder ein Richard Ringer, der in Belgien trainiert, in einer sehr internationalen starken Gruppe. Das sind so ein bisschen die Vorbilder. Und in Deutschland fehlt es an so einer starken Gruppe einfach noch. Und das ist so ein bisschen, ja, das, was mich wurmt und wo ich den Ehrgeiz eben habe, hier in Hannover die tolle Infrastruktur, die es ja vor Ort gibt, zu nutzen, um eben so ein Team aufzubauen, dass die Leute hier hinkommen können, sich wohlfühlen können, dass denen an nichts fehlt und dann eben auch viele Leute möglichst viel gemeinsam trainieren. Und ne, das ist der Kern der ganzen Sache. Und ihr könnt euch ja denken, dass da eine Menge Arbeit natürlich hintersteckt, diese Strukturen überhaupt erstmal aufzubauen. Das fängt dann an mit Zugang zum Stützpunkt hier, zum Olympiastützpunkt, ne, dass man da dann eben auch die Nutzungsrechte bekommt, unabhängig von der Kaderzugehörigkeit, dass man ja eben auch die Strukturen schafft in Bezug auf Wohnungen, ne, wie man hier unterkommen kann, eine finanzielle Förderung organisiert. Und da müssen im Hintergrund natürlich unglaublich viele Gespräche geführt werden. Und das ist tatsächlich eine Sache, die jetzt in den letzten Wochen ein bisschen meiner Kraft gebündelt hat, gezogen hat. Und wo ich jetzt eben sage, im Juni, Juli, August, da brauche ich jetzt eben ein bisschen mehr Spielraum wieder. Und das hat natürlich jetzt auch Auswirkungen auf unseren Podcast. Ne? Da haben wir uns jetzt in den letzten Tagen länger zu abgesprochen und die Herausforderungen, die jetzt einfach warten, ne? Beim Herbstmarathon dann eben diesen Druck zu haben, jetzt schon die 2:10 durchbrechen zu wollen oder auch wenn man bei Olympia ein Wort mitmischen will, dann zumindest eine 2:08 zu schaffen. Das sind ja alles Leistungen, die jetzt deutlich unter meiner aktuellen Bestzeit sind. Und um da eben den nötigen Spielraum zu haben, haben wir uns dazu entschieden, jetzt in den nächsten Wochen zumindest bis zum Herbstmarathon den Rhythmus des Podcasts ein bisschen anzupassen und jetzt erstmal alle 2 Wochen zu erscheinen. Also immer dienstags wie gewohnt, aber eben im 2-Wochen-Rhythmus, um eben einen Baustein mehr zu haben, der mir eben so ein bisschen den Spielraum gibt, dieses Training, was dafür notwendig ist, auch hinzubekommen, weil, ne, ihr könnt euch das eher vorstellen oder vielleicht auch eher nicht vorstellen, diese 200er, 210-Kilometer-Wochen, die sind wirklich immer so ein Tanz auf der Rasierklinge und das so zu bewältigen, dass man es dann auch wirklich gut hinbekommt, vernünftig regeneriert, da muss man dann eben tatsächlich ein bisschen aufpassen und deswegen war das jetzt eben eine Konsequenz, die ich ziehen muss, dass wir jetzt sagen, kurzfristig machen wir diesen 2-wöchigen Rhythmus, werde auch so ein paar andere Sachen, Termine, die ich nebenbei noch habe, versuchen runterzufahren, um eben dann an diesem ganz, ganz wichtigen Tag des Herbstmarathons so fit zu sein, dass dann hoffentlich eben auch nochmal eine neue Bestzeit bei rumkommt, dass diese 2:10-Barriere fällt. Das wäre ja mein ganz wichtiges Anliegen, dass das klappt.
Ja, Henrik, wir sind da ein Team, das geht nur zusammen, ne? Einer rennt, einer hinterher, ich unterstütze dich da natürlich und ich meine, du wirkst dann immer so klar und so strukturiert und so professionell, ich meine, man merkt schon, ja, vielleicht beschreib nochmal so ein bisschen, gerade so in den letzten Wochen, das geht dir doch an die Substanz, ne? Also jetzt nicht der Podcast, sondern so die Gesamtbelastung, ne? Das habe ich immer wieder gemerkt, so zwischen den Zeilen, du hast einfach zu viel hin und her und Stress und kannst dich nicht wirklich so fokussiert auf das Training konzentrieren, wie es notwendig ist, oder?
Ja, nicht immer. Also das ist wirklich die ganz große Herausforderung, die man eben auch als Athlet hat, die man vielleicht als Außenstehender so gar nicht wahrnimmt. So, ne? Also im Grunde dieses Training so auf diesem Niveau durchzuziehen, dass du dann wirklich tatsächlich diese 2:10, 2:09, 2:08er Zeiten rennst, ist wirklich eine Sache, die dich ans äußerste Limit bringt und wo du einfach die Regeneration brauchst. Andererseits ist zumindest, ne, es gibt auch Athleten, die das nicht so haben, aber mein Anspruch eben auch, drumherum voranzukommen, mich auch weiterzubilden. Ich studiere ja nach wie vor auch noch und habe eben auch eine ganze Menge andere Projekte, wie zum Beispiel diesen Podcast und auch einen Social-Media-Account mit relativ hoher Reichweite zu pflegen. Unzählige andere Sachen, die noch dazukommen. Und das ist tatsächlich eine wirklich schwierige Herausforderung, das immer so hinzubekommen. Und es gibt dann eben so Phasen, wo dann eben zum Beispiel eine Marathonvorbereitung jetzt auf dem Herbst ansteht, wo das Training dann so krass kumuliert, dass du wirklich bei den anderen Sachen unter Druck gerätst oder die anderen Sachen dich so unter Druck setzen, dass du dieses Training nicht mehr zu 100% auf diesem Niveau halten kannst. Ne? Und das ist, wird nicht gern drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich eine Sache, wo ich jetzt gemerkt habe, gerade auch, weil jetzt bei uns natürlich noch der Umzug nach Hannover oben drauf gekommen ist, der viel Kraft gebündelt hat, dann schaffst du am Ende einfach nur noch 95% dieses Pensums, was ja am Ende immer noch unglaublich viel ist und was dich auch in Leistungsklassen bringt, dass du immer noch 2:12, 2:11 rennen kannst. Aber es sind eben genau diese entscheidenden paar Prozent, die dir fehlen, um dich weiterzuentwickeln, dass du dann wirklich 2:09, 2:08 hast. Wir reden ja über ganz kleine Nuancen am Ende, aber das sind eben die Nuancen, die dann den Unterschied machen zwischen du fährst zu Olympia oder du qualifizierst dich für den Kader oder du kommst zu internationalen Einsätzen oder du scheiterst eben knapp dran. Ne? Und gerade dadurch, dass das eben jetzt diese turbulente Phase mit dem Umzug noch dazu kam, habe ich gemerkt, wenn ich jetzt im Herbst diese Leistung bringen will, dann muss ich noch mal ein paar Schrauben anziehen und ein paar der anderen Projekte ein bisschen runterfahren, um da eben hinzukommen. Ne? Und das spielt sich da eben hinter den Kulissen eben auch so ein bisschen ab. Ist tatsächlich eben auch eine Facette, die der Profisport mit sich bringt, die man vielleicht sogar eher noch als älterer Athlet so richtig erlebt. Ne? Als junger Athlet, da bist du ja noch sehr, sehr geborgen. Da hast du in der Regel den Trainer, der ganz auf dich aufpasst. Lebst oft eben noch im Sportinternat. Hast da dann eben auch das Essen 3-mal am Tag auf dem Tisch stehen. Und das ist eben eine Sache, wenn du dann aber auch ein bisschen anfängst, dich ein bisschen zu vermarkten, wenn du eben auch den Anspruch hast, dich weiterzubilden, in anderen Bereichen voranzukommen, nebenbei vielleicht noch auch beruflich als Selbstständiger was zu erreichen, dann sind das alles so ein paar kleine Sachen, die natürlich diese reinen Fokus auf den Sport, den eben viele meiner Mitstreiker oder auch Konkurrenten haben, dass das eben ein kleiner Unterschied ist. Und da muss man eben mit sehr viel Fingerspitzengefühl durchnavigieren. Und da habe ich jetzt tatsächlich gemerkt, wenn ich jetzt diese 2 Stunden 9, 2 Stunden 8 erreichen will, dann muss ich da jetzt nochmal einen kleinen Schnips machen, noch mehr Richtung Professionalität auf den Sport. Und genau, deswegen dieser, ja, unter anderem eben auch dieser Rhythmus jetzt auf 2 Wochen angepasst.
Du, ich meine, es ehrt dich ja, das ist ja deine Ehrlichkeit und es ist ja authentisch, das so zu sagen. Also das, ja, du siehst das und versuchst jetzt sozusagen an Stellschrauben zu drehen, um die Leistung trotzdem hinzubekommen. Also du, machen wir. Apropos Trainer, wie ist es eigentlich so gerade augenblicklich, dieses sich alleine trainieren in so einer Phase? Also wenn ich jetzt genau daran denke, wünscht man sich da nicht auch immer mal Rat von außen? Wie ist das? Hast du mit Tono da Kontakt? Berät er dich da nach wie vor? Oder sagst du, nee, das sind jetzt alles komplett meine Entscheidungen? Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht dann auch so ein bisschen, klar, mit der Esther tauschst du dich immer wieder aus und logisch, aber dass man dann auch so ein bisschen alleine natürlich auf weiter Flur steht, oder?
Ist eine zweischneidige Sache. Einerseits schätze ich das enorm, dass ich wirklich meines Glückes Schmied bin. Und was wirklich gut ist, dass ich tatsächlich ja immer noch Tono jederzeit anrufen kann und das auch wirklich regelmäßig mache. Und ich habe diese Philosophie von Tono, das Training, komplett übernommen. Und ich weiß, dass sie bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe sogar ein paar Sachen, wo ich sage, in die Richtung kann ich das nochmal weiterentwickeln, kann nochmal ein paar Akzente anders setzen. Wie zum Beispiel so, also eigentlich ein gutes Beispiel ist diese Tempoeinheit, die ich jetzt zum Beispiel in Kenia gemacht habe. Die, ja, ist ein bisschen lang, aber ich will sie euch einmal nennen. Das sind 3x600 Meter 4000, 3x500 Meter 3000, 3x400 Meter 2000, 3x300 Meter 1000 und 3x200 Meter. Also eine Mischung aus wirklich hohem Umfang, kurzen, spritzigen Intervallen und dann aber auch wieder dieser längeren Belastung. Das ist so ein bisschen die Philosophie, wo ich ein Programm von Tono weiterentwickelt habe. Und Tono hat gerne das gemacht, dass man so ein klassisches Programm wie 20x400 vorneweg mit einem kleinen Tempodauerlauf von 3 Kilometern und hinten dran mit einem kleinen Dauerlauf von 3 Kilometern ja sozusagen auftuned für den Marathon, ne, dass der Umfang sich vergrößert, dass man eine Vorbelastung hat und dass man eben auch, nachdem man diese 20x400 absolviert hat, mit einer ja, relativ hohen Belastung, ne, da tut es einem schon weh, da brennen die Beine, dass man dann eben auch in der Lage ist, nochmal eine 3000 zu rennen und dieses dann nicht ganz so hohe Tempo, aber eher so Marathontempo dann auch gut zu stehen. So, ne, das ist so ein bisschen ein Programm, was wirklich Tonus Handschrift trägt. Und ich habe jetzt diese Sachen eben gemischt mit diesem Programm. Das ist vielleicht ein Beispiel, wie ich solche Einheiten, die ich von Tono gelernt habe über viele Jahre hinweg, dann versuche jetzt so ein bisschen zu interpretieren, was daraus zu machen. Und diese Freiheit, wirklich ja nicht nur einzelne Programme so zu machen, sondern auch dann mal eine ganze Woche so zu gestalten, dass sie immer noch Tonus Handschrift trägt, aber so ein bisschen meinen eigenen Akzent bekommt, das finde ich sehr, sehr cool. Und dadurch, dass ich eben auch immer wieder dann die Rücksprache nehmen kann, funktioniert das auch sehr gut. Ne? Also du hörst raus, es ist nicht das Know-how, was mir fehlt, um diese 2 Stunden 8, 2 Stunden 9 zu erreichen. Ich weiß ziemlich genau, was ich dafür trainieren muss, sondern es ist wirklich eher die Chance zu bekommen, das auch zu machen. Ne? Also dann wirklich möglichst wenig Termine zu haben, die da in Anführungsstrichen reingrätschen. Dann eben auch ja einfach mal mittags auch die Regeneration zu bekommen, die man braucht. Ne? In Kenia ist es eben deutlich einfacher. Da kommst du gar, da hast du gar nicht erst diese ja, vielen Anfragen, komm doch nochmal hier vorbei, mach nochmal das, sondern da bist du relativ weit weg. Und das ist ein sehr großer Vorteil von Kenia im Vergleich zu Deutschland. Aber am Ende ist es hier genauso gut möglich, das zu schaffen. Es ist nur etwas schwieriger, weil man auch härter zu sich selbst sein muss. Man muss einfach sagen, das würde ich jetzt sehr gern machen, ist eine Sache, die einen sicherlich irgendwie auch voranbringen würde, aber jetzt für das Projekt Marathon in 2 Stunden 9 nicht hilfreich ist. Ne? Und da dann wirklich zu sagen, nein, das ist eine Kunst und da muss ich tatsächlich auch ein bisschen besser werden. Und das habe ich mir jetzt auf die Fahnen geschrieben, eben das für meine Herbstmarathon-Vorbereitung eben auch zu schaffen. Ne? Und so würde ich die Frage beantworten. Also ich schätze das nach wie vor, diese Freiheit zu haben. Brauche nicht unbedingt jemanden, der mich fachlich nochmal so richtig führt, weil ich das selber ganz gut kann. Aber ich brauche eher jemanden, der mich ein bisschen entlastet, wenn es um diesen operativen Trainingsalltag geht. Ne? Wenn du einfach mal deinen Long One hast, dass du jemanden hast, der dann auf dem Fahrrad mitfährt und dich da begleitet. Oder wenn du einfach einen schwierigen Tag hast, dass du dann nicht alleine auf der Bahn stehst, sondern jemanden hast, der dich zieht. So, ne? Wie zum Beispiel hier der René Menzel, der jetzt so, hier in Hannover bei dem Laufprojekt so den ersten Kern bildet oder jetzt auch bald eben, noch kann ich ihn nicht nennen den Namen, aber eben auch bald ein Athlet aus Bayern, der hier zustoßen wird, auch dann seine Marathonvorbereitung hier machen wird. Also das sind im Grunde die Sachen, die jetzt für mich sehr wichtig sind. Als junger Athlet ist es anders, da brauchst du tatsächlich dann eben den Trainer, der auch das Know-how hat, dich zu so einer Top-Zeit zu führen. Aber ich glaube, dadurch, dass ich so lange, so viele Jahre so erfolgreich mit Tolo gearbeitet habe, kriege ich das ganz gut hin, fachlich.
Ja, mir ging es auch genau, mir ging es auch mehr so um den Ratgeber. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, väterlicher Freund ist so ein Ausdruck, so Ratgeber, Mentor. Ich meine jetzt auch gar nicht das Know-how, das Trainingswissenschaftliche, sondern eher mal einer, der sagt, hör mal, du bei dem und dem, also wenn ich das so sehe und höre, was du da und da für eine Gesamtbelastung hast, du, ich rate dir einfach mal, klar, am Ende des Tages musst du das selber wissen, aber der da einfach mal die ganze Welt des Spitzensports kennt und dir dann vielleicht einfach mal so einen Ratschlag gibt. Ne? Aber das hört man ja raus, da tauschst du dich ja aus, das ist ja auch gut so. Ja, auf jeden Fall ein harter Weg, aber ich meine, du bist doch in einer super Form, also jetzt, es ist ja alles möglich, es ist doch auch gut und es ist doch auch eine Chance und absolut professionell, wollte ich sagen, das zu erkennen und dann eben noch, ja, früh genug das umzustellen und zu korrigieren und zu gucken, okay, ich muss ein bisschen was ändern, also du, alles gut, alles richtig.
Ja, wir sind gespannt, wie das weitergehen wird, das Ganze. Aber ja, gut, also ist vielleicht auch für euch mal ein spannender Blick so hinter die Kulissen, ne? Dass da auch, was das Zeitmanagement angeht, da auch eine sehr, sehr große Herausforderung drin liegt. Gerade als Marathonläufer, weil du dir da natürlich eine Sportart oder eine Leichtathletik-Disziplin ausgesucht hast, die ein echter Zeitfresser ist. So, ne? Also gerade auch, wenn du dieses Training absolvierst, ist es von der reinen Dauer nicht so viel. Ne? Das sind dann oft ja nur 3-4 Stunden am Tag, die du dich wie ich dann auf deinen Beinen fortbewegst. Kommt natürlich noch viel so Dehnen hinzu oder auch dann Physiotherapie, solche Sachen. Aber die reine Bewegungszeit, die ist gar nicht so hoch. Nur es ist eben kaum möglich, dann 5 oder 6 Stunden auf dem Bein zu sein und zu laufen. Da würdest du ja am Ende 300 oder 400 Kilometer Wochen machen. Das schafft der Körper nicht. Und das ist eine Sache, die man wirklich sehr, sehr schnell unterschätzt, wie sehr so ein Marathontraining tatsächlich dann eben auch schlaucht und dich muskulär müde macht. So, ne, oft, wenn ich hier morgens wie ich aufstehe, die ersten Schritte, die Treppe runter, da gehe ich fast jeden Tag seitlich runter, weil einfach alles wehtut, ne, wirklich in so einer Marathonvorbereitung. Das ist dann wirklich der Unterschied von so einer 140er-Woche zu einer 200er-Woche. Die 140, da fühlst du dich wirklich so vital und lebendig, aber bei so einer 200er-Woche, da kriegst du die Einheiten hin, ja. Ne, wenn es gut läuft, ne, also ab einem gewissen Niveau. Ne, wenn du jetzt natürlich anfängst und von 50 oder 60 Kilometer Wochen kommst, dann haut dich eine 140er natürlich komplett um. So, ne, aber ist klar. Aber ich spreche jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht. Ist klar. Ne, da ist so eine 140er wirklich eine echte Wohltat. Und eine 200er-Woche, da bist du halt zwischen diesen Einheiten oft wirklich wie so ein wandelnder Toter, ne? Manchmal, das ist nicht übertrieben. Und das ist eine Sache, die man schnell unterschätzt, wie wichtig eben gerade dann diese Regenerationszeit ist, dass du dir die wirklich nimmst deine Füße hochlegst.
Das ist total wichtig, dass du das ansprichst, weil das ist ja eben so, ich scherze auch immer mit dem Hendrik oder hier mit Würmchen, mit meiner Freundin und sage, oh Gott, jetzt heult der wieder rum mit seinem Kistenschleppen und seinem Umzug und so. Aber bei dieser Belastung, das ist mir auch klar, bei 200 Kilometern, das ist immer dieser Tanz auf der Rasierklinge und klar, du läufst zwar nur 3-4 Stunden am Tag, aber du brauchst ja dann wirklich alles zum Regenerieren. Du musst zwischendurch pennen, Beine hoch, essen, Physio und. Du kannst jetzt nicht noch in die Stadt gehen, Besorgung machen, zwischendurch irgendwie einen Termin wahrnehmen für dein Laufprojekt, einen Termin für deinen Ausrüster, einen Termin für deine Uni und dann noch hier und da und ja, zu guter Letzt will die Esther auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Also ich verstehe schon, dass die Gesamtbelastung zählt ja, wie wir es immer sagen, egal.
Ja, lass mich da mal einhaken. Du kannst es schon, das ist das Problem, ne? Du kannst es schon und du kriegst es auch hin und du kriegst auch dann immer noch deine 190, 200 Kilometer hin. Aber es ist am Ende genau dieser Unterschied, der dann die Spreu vom Weizen trennt. Ne? Also du, auch wenn du wirklich viel Termine wahrnimmst davon, ne? Also es gibt ja auch viele Termine, die jetzt einfach dazugehören, und die du nicht absagen kannst. Ne? Gewisse Sponsorentermine sind da einfach dann eben auch Pflicht oder Unitermine, die kannst du nicht absagen oder auch Termine für die Bundeswehr, die gehören einfach dazu und das ist ja auch richtig so. Aber du kannst dann am Ende doch richtig viel noch machen und wahrnehmen, aber am Ende rennst du dann halt einfach nur 2 Stunden 13, 2 Stunden 14, 2 Stunden 12, anstatt eben diese 2 Stunden 9, die jetzt aktuell eben auch einfach gefordert sind. Ne? Und das ist das Tückische daran, du sagst dann immer, komm, diesen einen Termin, den kann ich noch, der geht noch, das passt noch und der nächste, der geht dann vielleicht auch noch und dann bist du in dieser Spirale halt einfach drin, dass du dann eben ja sehr schnell abdriftest, ne, in Bereiche, wo du dann am Ende nicht mehr diese Leistung bringst. Und das ist wirklich die Kunst, da den Weg zu finden, ne, dass du schon eben auch die Sachen wahrnimmst und machst, die notwendig sind und auch Sachen, die dich voranbringen, aber dass du dich darin nicht verlierst. Ne? Und ist tatsächlich eine wirklich spannende Situation für viele Athleten, da richtig mit umzugehen.
Und ich meine, ich merke es ja auch, man kann es, glaube ich, auch auf uns Normalos sozusagen runterbrechen. Letztendlich hat Leistung bringen in einem Bereich immer was mit Verzicht in anderen Bereichen zu tun. Das ist einfach so. Ne? Du genau, musst, ja. Wenn du dich auf eine Sache konzentrieren willst und konzentrierst, musst du bei anderen Dingen zurückfahren, zurückschrauben. Du kannst nicht auf gut Deutsch auf jeder Hochzeit tanzen. Das ist einfach so. Ne? Ich kann nicht der lustige Kneipenschmitti sein und bis morgens um 4 schocken und mir einen reinballern. Ist so ein Würfelspiel hier in Köln übrigens. Ja, im Rheinland kann ich nur empfehlen, schocken. Ich bin ein ganz guter Schocker, würde ich sagen. Bis morgens um 4 und dann nebenbei natürlich dein Job und alles, was man sonst macht. Und dann auch noch eben locker flockig der coole Läufer sein, der dann am Wochenende ein Volksläufchen hier gewinnt. Das funktioniert halt nicht. Das funktionierte mal in einem gewissen Alter, wenn man irgendwie in einer Sportart Talent hat. Und dann kann man sich mal so Ausrutsche erlauben, aber irgendwann, klappt das nicht und auf lange Sicht sowieso nicht und ja, Verzicht, ne? Ich meine, das kennen wir ja alle, dass wir da so ein bisschen uns einschränken müssen und dementsprechend kann man das natürlich in dein oder auf dein Profiniveau auch hochrechnen, ne? Das kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen.
Ja, ist tatsächlich dass ne, der Sport sich auch wahnsinnig professionalisiert hat jetzt in den letzten 5 oder 10 Jahren, würde ich mal sagen, im Vergleich zu früher. Ne? Also diese Aufenthalte in der Höhe, die haben doch mal massiv an Bedeutung gewonnen. Du hast jetzt ja immer mehr Athleten, die auch wirklich das ganze Jahr über dann wirklich in Höhenlagen verbringen. In Kenia tatsächlich dann auch ihre Base haben und gar nicht mehr, obwohl sie Europäer sind, dann so richtig groß nach Europa kommen, sondern eher nur noch für die Wettkämpfe aus Kenia wegfliegen. Ist auch ein Trend, der sich wirklich so in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, dann hast du den Trend, dass viele eben sich diesen internationalen Klassengruppen anschließen. Oft sind die ja auch von Ausrüstern ins Leben gerufen worden. Ne, Beispiel jetzt eben von Puma da in North Carolina, das Puma Elite Running Team ist auch wirklich eine Tendenz, die sehr spannend ist. Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren ergeben und ist immer noch ein Trend, der im Kommen ist. Anderes Beispiel jetzt für einen deutschen Läufer vielleicht auch der Robert Faken, ne, der da mit seinem Ausrüster sehr, sehr professionell unterwegs ist und der jetzt auch wirklich dann die Erfolge erzielt. Ne? Der ist jetzt die 3,32 gerannt auf 500 Meter, auch ein sehr, sehr spannender Athlet, wo sich das wirklich komplett auszahlt. Ne? Der auch viele Jahre eben dann dabei war, auch bei den DLV-Maßnahmen und so richtig jetzt du eben durchstartet im Rahmen dieses Teams, was sich da gebildet hat. Und da hat er eben auch internationale Trainingspartner, ne? So ein George Mills, der auch wie ich zu der erweiterten Weltspitze gehört auf den Mittelstrecken. Das sind dann die Trainingspartner und da schießen dann doch nochmal die Leistungen voran und das ist wirklich sehr spannend zu beobachten. Ne? Auch ein Amanal Petros, absolut, der dann wirklich die deutschen Rekorde jetzt gerannt ist im Rahmen dieser kenianischen Trainingsgruppe, der sich da jetzt anschließt. Ne? Also wenn Amanal hier in Deutschland ist, ne, ich trete ihn damit nicht zu nahe, wenn ich das sage, da tut er sich wirklich sehr schwer, diesen professionellen Lebensstil zu haben. Wenn er nach Kenia kommt, schaltet er in ganz anderen Modus um und ja, macht dann eben diese 210, 220er Wochen auf wirklich Wahnsinnsniveau. War auch sehr lustig. Ich saß ja hier nach dem Hamburg-Halbmarathon dann noch mit den Äthiopiern aus Israel zusammen, die den Amanal natürlich auch ganz gut kennen und die auch immer wieder mal versucht haben, sich in Kenia dieser Gruppe anzuschließen. Und jeder von denen hat gesagt, ach, too tough, ist viel zu hart. da verbrennen die sich. Na, also das, was der da in Kenia abreißt, Abernal, ist wirklich absoluter Wahnsinn und erklärt natürlich auch, warum er dann, wenn er zurückkommt, diese Rekorde wirklich am Fließband praktisch abreißt. Ne? Und wie gesagt, die Leute, mit denen ich da gesprochen habe jetzt in Hamburg, der eine war 7. bei der Europameisterschaft, der andere 9. Ne? Also jetzt auch wirklich absolute Klasse-Leute. Und die sagen, da können die nicht mithalten in dieser Trainingsgruppe. Ne? Und wie gesagt, Richard Ringer, der jetzt in Belgien da wirklich auch mit den Besten der Besten zusammen trainiert, das funktioniert am Ende und da kommen dann auch wirklich Top-Leistungen bei rum und ist ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Trend. Diese internationalen Trainingsgruppen, also. Ja, die Höhenaufenthalte und diese wahnsinnige Professionalisierung. Also, ne, also wenn du da nicht bereit bist, wirklich mehrere Monate im Jahr auch wirklich ins Ausland zu gehen und in der Höhe zu sein, dann ist es sehr, sehr schwer, da oben mitzuhalten. Und ich blicke zurück auf mein letztes Jahr. Da war ich 5 Monate in Kenia insgesamt und ich glaube, ich habe vielleicht 3 Monate, maximal 4 Monate in meinem eigenen Bett geschlafen. Ne? Der Rest war immer irgendwelche Hotels.
Es ist spannend. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, auch ja nicht nur beim Marathon. Man sieht das ja bei diesen jungen Athletinnen, Athleten auf den Instagram-Profilen, egal ob das jetzt eine Maidje Kolberg ist, jetzt übrigens zum 2. Mal unter 2 Minuten gerannt in ihrer Karriere, oder hier Hannah Klein, aber auch Lea Meyer und dieses ganze Niveau, diese Top-Läuferinnen und die sind ja ständig mittlerweile unterwegs. Die schließen sich zusammen. Es macht ja auch Sinn. Das ist alles professioneller geworden. Ne? Wenn ich jetzt mal zurückblicke, 20 Jahre früher, da gab es das nicht. Ne? Und das ist ja auch toll. Ich meine, das macht ja auch irgendwie den Reiz aus, ne? dieser Sportart. Ich habe das gestern noch beim Grillen. Einen alten Kumpel, der auch aus dem Leistungssport kommt, Judo, Top-Judo-Kämpfer, Nationalmannschaft, viele Jahre. Da haben wir genau darüber gesprochen, über diesen Punkt. So. Das gibt es beim Judo so noch nicht, aber das kann er sich auch vorstellen. Klar, dass da nochmal eine Leistungsexplosion möglich ist, dass man sich international sogar zusammenschließt, ne? Egal ob das jetzt der Sportartikelhersteller ist oder wer auch immer, oder wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, würde ich das Schmitty-Team bilden, ne? So, ne?
Ja, das wäre was.
Schmidt happens, Schmitty Running Team. Nee, aber so ist es
geht, ja. Geht ne? ab wie Schmidts Katze.
Geht ab wie Schmidts Katze, so Professionalisierung. Nee, das ist irre. Also ich finde das auch spannend, dir dazu zu hören und kann da so richtig mitfühlen und mitfiebern als einer, der ja auch irgendwie sein Leben lang den Laufsport als roten Faden hatte, ist früher ja nicht wirklich dann den Sprung geschafft hat, aber hätte, wenn und aber. Aber wie gesagt, wenn früher auch die Strukturen schon anders gewesen wären, also ich glaube, das hätte mich auch motiviert.
Ja, du wurdest spät entdeckt.
Nee, da ist man immer selbst schuld. Ich hatte da auch alle Möglichkeiten und zu einem gewissen Talent.
Du hast den Dario zu spät kennengelernt.
Ja, genau. Der wird mich noch irgendwann anflehen, aber ich werde dann sagen, nee, ich habe bei Nike, Essex und Adidas schon unterschrieben. Was ich nur sagen wollte, zu einem gewissen Talent gehört eben auch, verzichten zu können, verletzungsfrei zu bleiben. Diese ganzen Sachen, nicht nur irgendwie eine gute Mischung zwischen schnell zuckender und zwischen langer, wie sagt man, Fast-Twitch-Fasern und Slow-Twitch-Fasern zu haben, den richtigen Anteil da zu erwischen, sondern eben auch diese ganzen sozialen Komponenten und so, das gehört alles dazu. Und durch diese Trainingsstrukturen, die sich da jetzt bilden und so, werden natürlich, wenn du schon sagst, dann Amanal durch die Blume, glaube ich, das ist auch ein ganz lebenslustiger Typ, wenn der hier am Eierberg, wo er seine Bude hat in Bochum, also ich will jetzt nicht sagen, hat er ja irgendwann mal erzählt.
So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Nein, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Eierberg ist ja. Wollte ich sagen, dass er gerne mal, dass das ein lebenslustiger Mensch ist und wahrscheinlich auch mal gerne sich mit ein paar Freunden trifft und so, ne? Und dann kannst du eben auch schnell den Anschluss an dieses knallharte Training verlieren. Und er scheint sich da selbst auch erkannt zu haben. So interpretiere ich das einfach und sagt, hey, ich gehe nach Kenia, da habe ich volle Konzentration, Fokus, absoluten Fokus auf meine Ziele und dann schaffe ich das auch, ne? Das ist ja auch Talent sozusagen, wenn und das gehört ja alles dazu irgendwie, oder?
Absolut. Ach, also ja. ganz wichtige Sache, die du da sagst, ne? Weil viele sagen immer, ja, der hätte das Talent, nach ganz, ganz oben zu kommen, aber am Ende hat der Kopf nicht gestimmt, ne? Und Das, nee. Also haben wir ganz oft auch diskutiert drüber, gerade auch noch zu Wattenscheider Zeiten, ne, wo wir eine sehr große Trainingsgruppe hatten. Da waren immer wieder auch wirklich Talente dabei, die von den Beinen her das Potenzial wirklich gehabt haben, extrem in die Weltspitze zu kommen. Und dann hieß es immer, aber er hatte nicht den Kopf. Er hatte nicht den Kopf. Und ich bin kein Freund davon, das zu trennen, ne, dieses Körperliche, nee, und das Mentale. Absolut. Sondern für mich ist Talent tatsächlich eine Sache, A, natürlich die körperlichen Voraussetzungen zu haben, aber B, die auch mental umgesetzt zu kriegen. Ne? Dass man dann eben einfach da steht bei Wind und Wetter. Ganz, ganz interessanter Punkt, weil, ne, das ist ein sehr verbreitetes Bild, was viele haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen Talent und Kopf. Ich würde das als ganzheitliche Sache eben immer sehen. Du musst eben auch die Fähigkeit haben, diese, sag ich mal, rein anatomischen Gegebenheiten, die einfach vielleicht geeignet sind für eine Sportkarriere als Profi, dann eben auch in die Bahn zu lenken, dass es sich richtig auszahlt. Ne? Und das ist wirklich sehr interessant, ja, ne? Weil es da wirklich eine ganze Menge von diesen Leuten gibt, die das nicht können, also wie ich nicht können, obwohl sie es gerne wollen. Und es gibt aber auch einige Beispiele, ne? Ich werde es natürlich jetzt in dem Fall nicht mit Namen nennen, aber die es auch könnten, aber die es bewusst nicht wollen, weil der Weg Richtung einer guten Selbstvermarktung, ne, viel öffentlichen Auftritten am Ende unterm Strich lukrativer ist, als diese krasse Profikarriere zu verfolgen und dann eventuell vielleicht ja 30, 40 Sekunden schneller, wenn es jetzt Marathonläufer ist, oder eben, sag ich mal, vielleicht 2-3% schneller zu sein am Ende, dafür aber alles andere zu vernachlässigen. Und am Ende finanziell deutlich besser dabei wegkommen, einen Tick langsamer zu sein, als am Ende das komplette Potenzial ausgeschöpft zu haben. Ist auch sehr interessant, ne? Welchen Weg will man wählen? Will man absolut wirklich zu 100% den Körper ausgereizt haben und seine eigene Grenze kennenlernen? Oder will man das schon sehr konsequent machen, aber will man am Ende eben auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen und sich dadurch natürlich auch finanziell besser darstellen und dastehen? Will man seinen zweiten Bildungsweg mitnehmen, ne? Also will man wirklich auch Fähigkeiten haben, die einem ja später im Job noch weiterbringen, oder will man die komplett vernachlässigen und sagen, ich will einfach nur laufen, schlafen, nichts anderes und ich kümmere mich um alles andere hinterher. Das ist ja, ne, egal wie man es macht, kann man es nicht bewerten, das ist eine ganz individuelle, persönliche Entscheidung. Aber es ist eben, ne, sehr interessant, das zu beobachten, wer welchen Weg geht. Und ich würde bis heute nicht sagen, dass ich wüsste, was der optimale Weg in diesem Fall ist. Also genau. Es ist ein ganz spannender,
es gibt
ganz
nicht,
spannender,
genau,
Punkt.
Absolut. Ich sehe da mit Talent, da sind wir genau auf einer Linie. Mir Kölsche sagen hier, jeder Jack ist anders. Ich finde auch, ich würde da gar nicht urteilen. Jeder soll so machen, wie er möchte, wie er will und. Und das ist halt einfach so. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht. Klar erzähle ich hier immer so, klar bin ich immer gelaufen. Und ich glaube, ich war damals auch recht talentiert. Ich war jetzt nicht der absolute Überflieger, aber ich glaube, ich habe ja überhaupt nichts ausgereizt, so, ne? Ich habe wenig Wochenkilometer gemacht. Ich habe auch nie doppelt trainiert am Tag. Ich bin trotzdem schon sehr früh 4 Minuten gerannt, über 1500 Meter in der B-Jugend und. Ich hatte eine gute, ich glaube, ich habe noch nicht mal die Strecke gefunden, wo ich so richtig zu Hause gewesen wäre. Aber ich war halt eben auch immer irgendwie ein bisschen dann anderen Genüssen des Lebens zugetan. Oder ich will jetzt auch gar nicht immer dieses Lebemann, das ist dann so negativ, es geht auch nicht um Alkohol trinken, sondern ich war auch interessiert an anderen Dingen, ne? Ich habe viele, auch neben, das ist nicht alles eben nur Party gewesen. Ich bin im Dorf groß geworden, ich bin gerne, ist auch ein schwieriges Thema, kann man diskutieren, ich bin gerne mit so Kumpels von mir zur Jagd gegangen und bin dann mit denen da nachts durch die Wälder gezogen und habe Rehe und Schweine beobachtet und Dachse im Schnee und, anstatt zu trainieren. So fand ich dann auch auf einmal cool. Oder es gibt dann so viele Interessen, die man hat, und wenn man dann nicht diesen einen Weg konsequent verfolgt, dann wird das vielleicht nichts, ne? Und ja, da kamen auch viele Sachen zueinander, und jetzt rückblickend würde ich wahrscheinlich sagen, hey, eigentlich hast du alles richtig gemacht, und das ist ja am Ende des Tages irgendwie gut, ne? Also ich bereue es jetzt nicht, dass ich dann nicht irgendwie noch mehr auf Sport gesetzt habe, aber ich verquatsch mich hier, bin da auch der Meinung, dass zu Talent eben mehr gehört als schnelle Beine und eine gute Physis, ne? Immer lecker, immer gut, ja, reichhaltig, perfekt für den Läufer, unser Partner Three Bears. Da gibt's Neues, oder?
Ja, die heutige Folge ist wieder gesponsert von Three Bears, seit vielen Jahren, ja jetzt mittlerweile schon ein enger Partner von mir und auch unser Podcast-Partner. Haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch schon mal euch Produkte von Three Bears vorgestellt, weil die eben sehr sportlerfreundlich sind. Und heute möchte ich euch nochmal zwei Produkte highlighten. Eins ist ganz neu erschienen. Das ist der Haferriegel, dreierlei Nuss, sehr, sehr lecker, ist praktisch eben auch zum Mitnehmen, genau für Sportler geeignet. Besteht aus Hafer, gerösteten Nüssen, knackigen Buchweizen und cremigen Cashew-Mousse, ist super lecker und fügt sich in diese Pocket-Porridge-Kollektion ein, die es ja auch in ganz verschiedenen Sorten gibt, zum Beispiel Apfel mit Zimtgeschmack, Beeren, ne, da gibt es ja mittlerweile jetzt eine ganze Menge von. Und der Haferriegel, dreierlei Nuss, ist ja das neueste Produkt von Three Bears, ganz frisch erschienen. Solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Ist eine tolle Sache, wenn ihr einen Long Run hinter euch gebracht habt und dann so ein kleines Gap habt, bis ihr wieder was bekommt, womit ihr ja, ja, das füllen könnt. Zum Beispiel euer Mittagessen, wenn ihr morgens gerannt seid, oder euer Abendessen, wenn ihr nachmittags gerannt seid. Und ja, wenn ihr da irgendwie noch eine Stunde oder so überbrücken müsst, dann ist das eine super Sache, wenn ihr da so einen kleinen Snack dabei habt, der dann eben auch sehr gesund ist. Ne? Nicht zum Schokoriegel greifen müsst. Und dieser Haferriegel ist für mich ein sehr, sehr tolles Gadget, was dazugekommen ist. Und das Zweite, das habe ich tatsächlich auch schon mal selber bei Social Media gepostet. Weiß ich nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt, aber ist eine sehr, sehr coole Innovation. Das heißt Oatzotto und ist im Grunde Hafer oder Porridge fürs Mittagessen gedacht. Ne? Die meisten Sorten bisher waren ja eher dafür gedacht, dass man sie morgens im Frühstück hat und damit etwas Hafermilch und ein Topping isst. Und das Oatzotto ist tatsächlich dann wirklich wie beim Italiener Mittagessen. Gibt es in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Einmal Pilzlauch und einmal Tomate-Paprika. Und ja, ist super schnell zubereitet. Also selbst ich, der jetzt in der Küche nicht der allerbeste bin, habe das in 3-4 Minuten fertig. Du musst einfach nur ein bisschen Wasser dazugeben. Und ja, mit dem Inhalt dieses 400-Gramm-Beutels kann man mindestens 8 Portionen zubereiten. Funktioniert super gut. Ein bisschen aufwärmen, also anköcheln, mit Wasser gemischt und dann toppen mit Parmesan oder Tomaten. Da kann man sehr, sehr flexibel sein. Und dann hat man ein sehr cooles Mittagessen gezaubert, was halt, wie ich, super geeignet ist, wenn es auch mal schnell gehen muss. Ne? Gerade in stressigen Phasen ist das ein sehr praktischer Begleiter. Ich weiß noch, als ich umgezogen bin und wir noch keine Küche hatten, die wir aufgebaut haben, war das eben sehr einfach zu machen mit so einer kleinen Elektroplatte, die man da an die Steckdose schließen konnte. Und da hat man dann 3 Minuten Mittagessen, was nicht nur gut schmeckt, sondern eben auch sehr gesund ist, für Sportler perfekt geeignet. Und das sind zwei Produkte, die ich euch heute mal vorstellen wollte. Schaut da gerne mal rein. Wir haben nach wie vor, wie jetzt in den letzten Monaten schon immer, unseren Rabattcode EINERRENNT15 großgeschrieben und zusammengeschrieben. Und damit kriegt ihr 15% Rabatt auf das ganze Sortiment von Three Bears. Schaut da gerne mal rein, da gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen. Ich denke nur, oder sag nur, Haferbrot, Bananenbrot zum selber machen, Pancakes, also mittlerweile schon weitaus mehr als nur das Porridge, was ihr schon kennt, womit Three Bears gestartet ist. Lohnt sich wirklich und ist ein Partner, über den ich mich sehr freue und eben auch schon seit vielen Jahren fester Bestandteil meiner Ernährungsroutine.
Ich mag das Schoko, Porridge geht immer.
Aber es ist ein schöner Punkt, den du angesprochen hast, ne? Dass am Ende musst du halt mit der Entscheidung, die du gewählt hast, glücklich sein. So, ne? Also ich kann ja, das für mich auch
logisch.
zu 100% sagen. Wenn ich jetzt in der gleichen Situation als Kind oder Jugendlicher nochmal wäre, hätte ich im Nachhinein nicht viel anders gemacht. So, das ist schon absolut bisher alles sehr, sehr erfüllt gewesen, so, denn diese ganze Laufkarriere bis zum heutigen Punkt und hoffentlich noch einige Jahre länger. Aber wenn ich jetzt mal so analysiere, welchen Weg ich tatsächlich gewählt habe, ist es ganz schwer zu sagen. So, ich würde schon immer sagen, ich habe einen sehr, sehr starken Fokus auf diese Leistungsentwicklung und auf das tägliche Training, dass das funktioniert. Aber mir ist es zum Beispiel wichtig, so wie jetzt hier, diesen Podcast zu betreiben, ne, weil einerseits das natürlich ein toller Weg ist, die Leute so ein bisschen teilhaben zu lassen an dem, was man tut. Es ist ein Sprachrohr, ne? Man kann eben auch Themen ansprechen, wie zum Beispiel in unserer letzten Folge das mit den Kadernormen, was zum Beispiel ein Punkt ist, der mir wichtig war, dass man da mal drüber diskutiert. Es ist natürlich auch im Hinblick auf mein Studium, ne? Journalismus, sehr interessant, wenn du da einen coolen Podcast hast. So, ne? Ich hätte auch sagen können, ich brauche kein Instagram, so. ich mach kein Social Media. Aber auch das würde ich schon sagen, so wie es gerade ist.
Das mache ich selber. Ich wollte sagen, du, ich dachte, du plauderst einfach gerne eine Stunde mit mir in der Woche. Das ist doch genau das Ziel des Podcasts, oder nicht?
Aber das müsste ich ja nicht öffentlich machen. Ne? Ich könnte dich ja einfach so anrufen, wie ich das auch gerne mache. Aber ne, du verstehst schon. Aber ein anderes Beispiel, die Social Media so, müsste ich jetzt auch nicht machen, mache ich aber gerne. Aber ich mache es eben auch nur in einem Umfang, wo ich sage, das kriege ich hin, das kriege ich auch alleine hin, habe da eben jetzt nicht viel Stress mit, es macht mir Spaß, es gibt mir was, es gibt aber auch den Leuten ja was zurück, ne, weil ich bin mir natürlich auch bewusst, dass du als Athlet, auch gerade als junger Athlet, sehr stark auch natürlich von öffentlichen Geldern gefördert wirst. Und wenn du dann alles in der kompletten Anonymität machst, finde ich das nicht den richtigen Weg, sondern du hast als Sportler natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion und möchtest eben auch Leute daran teilhaben lassen und ein bisschen was zeigen oder vielleicht auch Tipps geben, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Leute mir schon irgendwelche Lauftipps oder mich um Lauftipps gefragt haben bei Social Media, die ich dann eben auch immer gebe. Ne? Und das ist so ein bisschen der Weg, den ich gewählt habe. Ich möchte den Fokus ganz klar auf den Sport und auf das Training legen, aber ich möchte das andere eben auch haben in einem Maße, was halt für mich stemmbar ist. So, ne? Deswegen jetzt eben auch die Entscheidung mit diesem 2-Wochen-Rhythmus, der jetzt aktuell eben für die sportliche Leistungsentwicklung sicherlich besser ist. Kann sich jetzt auch wieder ändern, ne, wenn es dann vielleicht mal eine Phase kommt, wo wieder weniger Training ansteht. Aber ich kenne eben auch Athleten, die da wirklich ganz knallhart sagen, ich brauche das alles nicht, ich habe da keine Lust drauf, ich möchte einfach nur laufen, schlafen, besser werden. Das ist ja genauso legitim. Ne? Genauso legitim ist natürlich auch der Weg, den andere Athleten wählen, die einfach sagen, also schön, wenn ich im Sport besser werde und erfolgreich bin und vielleicht Olympia schaffe, aber das Allerwichtigste ist mir, dass ich da gut von leben kann und dass das Geld reinkommt und dass es eben dann über Werbepartner geht, die man natürlich dann eben bei solchen Social-Media-Kanälen platziert. Ist genauso legitim, den Weg zu wählen. Und ja, diese Wahl vielleicht mal darzustellen, ne, dass man da verschiedene Wege gehen kann, ist eine Sache, die hatte ich tatsächlich als junger Athlet gar nicht so auf dem Schirm. Ne, da habe ich das einfach so hingenommen, dass manches machen, anderes nicht machen. Aber dass man da wirklich absolut selber die freie Hand hat, was man machen möchte, ist eine Sache, die man erstmal vielleicht realisieren muss, so wirklich. Ne? Und finde ich eine ganz spannende Sache, wer was macht und wer bereit ist, wie viel zu geben, in welcher Hinsicht auch immer.
Apropos Weg zu Olympia, hatte ich jetzt eine geile Situation an der Tankstelle. Bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht wo, ich bin irgendwie an Niederrhein gefahren, habe da mein Thema gehabt hier für einen Beitrag heute. Und da hatte ich eine Situation an der Tanke A57 von Köln dann Richtung, so grob Richtung Niederlande, darunter Oberhausen. Und dann habe ich getankt und dann war vor mir so ein Typ, so ein richtig austrainierter, aber jetzt nicht Marathon austrainiert, sondern schon so muskulöser, großer, austrainierter Typ, und der tankte, so holländisches Kennzeichen, und sein T-Shirt rutschte hoch und ich sah einfach nur so die olympischen Ringe beziehungsweise so am Oberarm, so an der Seite tätowiert. Er ist ins Auto. Ich war kurz davor, den anzuhauen und anzuquatschen. Hör mal hier, Olympionike.
Ein Ringer.
Das hat man richtig gesehen. Ja, irgendwas. Es war auf jeden Fall, ich konnte die Ohren, er hatte irgendwie, er hatte so ein bisschen längere Haare. Ich konnte jetzt nicht genau drauf achten, ob und wie viel Blumenkohl am Ohr war, aber ob er jetzt Ringer war oder Judoka, auf jeden Fall ein bisschen kräftiger. Ja, Das war mein Tag. Nein, das ist ja ein spannendes Thema, über das wir sprechen. Das finde ich super, dass du dich da auch wirklich so öffnest und so ehrlich bist. Ja, auch in so einem Podcast und sagst, hey, das ist jetzt nun mal so und da muss ich einfach so ein bisschen sagen, stopp, da ändern wir was. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich habe übrigens auch ganz gut trainiert in der letzten Woche. Also ich habe ja nochmal stolz gepostet und wollte dich fragen, ob das auch richtig war. Am Samstag habe ich 8x1000 Meter gemacht, so an der Schwelle, so will ich es mal nennen, an der anaeroben Schwelle, die ich jetzt natürlich nicht mit einer Leistungsdiagnostik ermittelt habe, sondern ich glaube, so ungefähr das einordnen zu können. Ich denke, das ist so zwischen 3,35, wahrscheinlich etwas zu schnell, um die 3,40 so gerade bei mir. Und das hat auch so meinen Puls gezeigt. Also ich bin dann 8x1000 in 3,35 bis 3,40 gelaufen mit 200 Metern Trabpause. So in einer Minute 20 bin ich die getrabt. Und das trotz Hitze ging das ganz gut von der Hand, muss ich sagen, ganz gut vom Fuß. Ich hatte erst bei dem vorletzten Tausender dann einmal so leicht einen Puls in Richtung 180 und ich komme ja relativ hoch. Insofern glaube ich, war das genau im richtigen Bereich. Ist das eine gute Einheit also gewesen? Fragezeichen?
Wenn ich mich jetzt an das Workout auch erinnere, was wir gemeinsam gemacht haben, wo du die 4-3-2-1 Kilometer gelaufen bist, da hast du ja wie so ein 3-14er gespielt. Ne? Das war ja für dich so ein kleiner Happen nebenbei. Ne? Und deswegen, glaube ich, ein gutes Programm. Ja,
stimmt.
Ganz im Sinne von Jakob Ingebrigtsen, der immer im Bereich der Schwelle, das scheint ja auch gut zu funktionieren. Also von daher, ja, glaube ich, hast du da ganz gut das getroffen. Und schön ist ja auch, dass man selber schon auch ein Gefühl dafür bekommt, wo Schwellen liegen, ne? Wo es anstrengend wird, wo es easy ist, ohne dass man jetzt große LD macht, eine Leistungsdiagnostik. Und ich glaube, dass du da schon ganz gut unterwegs bist und du spürst ja auch, wie du dich von Woche zu Woche steigerst. Ne? Das ist ja auch eine sehr schöne Phase, würde ich jetzt mal sagen.
Ach,
ne?
Das ist gerade gut. Ich habe dann auch Sonntag noch ein längeres Läufchen gemacht in der Mittagshitze, weil ich muss zugeben, ich habe einfach ausgepennt und dann morgens auch am Wochenende so früh raus und so, dann denke ich mir, komm, läufst du halt in der Hitze und gehst so ein bisschen hier in den Wald rein und so weiter und bin dann schön durch den Kölner Grüngürtel. 18 Kilometer, so etwas unter 5 Minuten Schnitt und das rollte auch fabelhaft durch. Also das war gut. Heute Montag nehmen wir auf, habe ich ein Päuschen gemacht, leichtes Kraft-Stabi-Training absolviert, aber nee, ich bin motiviert, du. Das läuft besser und ich komme jetzt in so, ja, in diesen Rhythmus rein, dass 5-mal Laufen die Woche mir auch gut tut. Das tut auch gut in Bezug auf meinen Job, ja, weil ich merke, ich sitze viel den ganzen Tag im Auto, ich habe da Stress hin und her und das Laufen, andere meinen jetzt natürlich so von der Arbeit, wenn die mit dem Sport nicht so viel Berührungspunkte haben, die verstehen das nicht, warum rennst du dauernd? Ich erkläre denen, ja, hey, das ist für mich positive Energie, ich kann da echt mich nicht nur ablenken und irgendwie mal abschalten und 5 gerade sein lassen, sondern ich ziehe da auch wirklich Energie, obwohl ich, so meinen diese Menschen da, die Energie sozusagen dort lasse, ziehe ich da meine Energie raus und das merke ich gerade so richtig, das tut mir in jeder Lebenslage gut. Und apropos, ich wollte noch mal eben ganz kurz zurück zu deinem Halbmarathon, selbstverständlich, da ist ein Hörer von uns mitgelaufen, ich wollte schon fast sagen Kumpel, also wir haben schon hier öfter hin und her geschrieben, also natürlich dann mehr ein Kumpel, der Andi aus dem Harz. Wir haben schon ein paar Mal von ihm erzählt. Der Andi ist der Athlet sozusagen, der ja auch mal gerne mitten in der Nacht zu seiner Schicht bei der Bahn läuft und dann auch wieder nach Hause läuft und zu verrücktesten Zeiten trainiert. Der ist auch mitgelaufen in Hamburg, hat eine Bestzeit, gleich 2 Bestzeiten, muss man sagen, aufgestellt. 44 Minuten bei 10 Kilometer ist er dann wahrscheinlich durchgegangen und 1,38 beim Halbmarathon. Hat dich leider, glaube ich, nicht getroffen, Henrik, aber Glückwunsch hier an den Andi, also Top-Leistung, Junge. Und er hatte erzählt, eben mir eine Sprachnachricht noch geschickt, er war so angetan, Stephen Gatien, der Fernsehmoderator, dieser Fernsehstar, der hätte ihn erkannt, wahrscheinlich hat man den Namen drauf, ne? Oder er ist ein Kumpel vom Andi, ich weiß es nicht, und hat seinen Namen gebrüllt bei Kilometer 3 oder 4. Und das ist ja eh geil, ne? Bei den ganzen Marathon- und Halbmarathonläufen mit dem Namen, dass die Leute dich da dann auch persönlich anfeuern können. Und ja, da war er auf jeden Fall euphorisch und sehr zufrieden und fand das Event einfach richtig klasse, der Andi. Tolle Leistung.
Sind wir uns einig. Also fand ich auch. Die Leute super mitgegangen. Auch da wieder ein Unterschied, ne? Wenn du vor heimischem Publikum läufst im Vergleich zu internationalen Rennen, da wirst du schon nochmal als Deutscher ganz anders angefeuert. Nochmal einen Tick mehr vielleicht. Ne? Klar sind die auch bei den Afrikanern mitgegangen, aber es ist dann schon nochmal was anderes, als wenn du da wie ich als deutsches Gesicht, was, ne, das auch der eine oder andere kennt, durch die Massenrenns, hat mir auf jeden Fall auch 4 Rückenwind gegeben. War ein cooles Publikum da in Hamburg. Und auch eine sehr schöne Strecke da um die Außenalster rum zum großen Teil. Hat schon Spaß gemacht da auf jeden Fall.
Ja, Henrik, und natürlich, das passt jetzt nicht so ganz zu deinem Stress, aber wir haben ja noch Das schöne Live-Treffen beim Bunert Running Shop in Essen am 8.7. Also ja, wir werden uns da jetzt am Wochenende mal zusammensetzen, wir zwei, und zusammenschalten, wo auch immer, und dann nochmal so genauer besprechen. Aber wir freuen uns, oder? Mit den Leuten. Ich glaube, Karten gibt es noch. Es sind auch schon Karten verkauft worden. Also es kommen tatsächlich Leute, die da mit uns so ein bisschen ins Gespräch kommen wollen. Also das finde ich fantastisch. Freue mich am 8.7. in Essen. Und ich denke, der eine Abend wird jetzt nicht über den Herbstmarathon entscheiden. Den nimmst du noch mit, oder?
Nein, den haben wir schon ganz lange fest geplant und freuen uns auch. Also ich freue mich da auf jeden Fall genauso wie du riesig drauf. Das wird ein richtig cooler Abend im Laufshop Bunert in Essen. Der ist ja bekannt dafür, ne? Da gerne auch mal wirklich richtig schöne, spannende Aktionen zu machen für auch seine Kunden und sein Team. Der hat ja eine richtige Community um diesen Laufshop Essen herum aufgebaut, ist auch immer oft verbunden mit dem Lauftreff, der da um den See in Essen stattfindet. Und ja, ich glaube, wir können da gemeinsam wirklich einen sehr, sehr schönen Abend verbringen. Wir haben ja schon ein paar Gedanken uns auch gemacht, was genau wir mit euch vorhaben. Wir wollen euch sehr tief mit reinnehmen hinter die Kulissen so einer Profikarriere, wie sowas losgeht. Auch mal mitnehmen, was passiert eigentlich, wenn du als Athlet mal wirklich in so einen, in Anführungsstrichen, Shitstorm gerätst. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Wie kommt man da wieder raus? Wie geht man damit um? Geben euch einen ganz detaillierten Blick, wie man so ein Training auch wie ich plant und umsetzt, wie das im Alltag funktioniert hat mit Tono, die Zusammenarbeit. Wir nehmen euch natürlich auch mit in dein Leben als Reporter bei Sat.1, ne, wenn du da morgens, ja, wenn du da morgens losfährst mit deiner Kamera und ja, im Grunde als Ein-Mann-Armee da losziehst und am Abend dann den fertigen Beitrag produzieren musst, hat auch einige Parallelen tatsächlich zum Laufsport. Wir haben uns da eine ganze Menge ausgedacht. Ja, auch natürlich den Sprung nach Kenia machen wir gemeinsam, zeigen euch da, wie ich den Blick, wie es da genau aussieht, wie man da trainiert mit den Kenianern zusammen, und werden dann sehr kurzweiligen schönen Abend erleben. Freuen uns richtig drauf. 8.7. 19:30 Uhr geht's los in Essen, und nach wie vor gibt's bei Bunert Tickets. Ihr könnt die erwerben beim Lauftreff oder eben auch im Laufshop Bunert. Könnt ihr natürlich auch eine E-Mail hinschreiben, dann wird euch da was reserviert. Und ja, lange also, dauert es nicht mehr. Das ist die letzte Folge, bevor es schon losgeht. Ja.
Helene Fischer springt wahrscheinlich noch nackt aus der Torte, und ich glaube, Harrison Ford wird auch noch vorbeikommen, seinen neuen Indiana Jones zu promoten. Aber das alles kann, nichts muss. Oder wie es so schön heißt.
So ist es.
Im Swingerclub. Dann machen wir das jetzt, wenn mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir probieren das. Ich habe da vollstes Verständnis und schauen jetzt einfach mal, dass wir alles deinem Training unterordnen, dass das auch im Herbst auf deutschem Boden funktioniert. Ne?
Ja, ich hoffe auch, dass bald die Katze aus dem Sack ist, ne, wo genau es dann sein wird. Aber
da kann man schnell laufen, auf jeden Fall. Ne?
Man kann auf jeden Fall schnell laufen da, auf jeden Fall. Das kann ich versprechen. Und es ist wirklich ein sehr wichtiges Rennen für mich. Ne? Deswegen sind wir da jetzt wirklich auch mal knallhart, und da zählt es an dem Tag. Und da tun wir alles für.
Ich habe jetzt überlegt, apropos, da zählt es und so. Ach, ich brauche jetzt nochmal einen Wettkampf. Also ich brauche jetzt einfach nochmal irgendwann eine Standortbestimmung. Jetzt hat man so einen Trainingsblock. Ich habe jetzt in der letzten Woche zwei schnelle Einheiten gemacht. 400er, 12-mal, und dann eben diese 8-mal 1000. Habe mein Kilometerniveau ungefähr bei 63 gehalten, würde ich sagen. Also leicht abgefallen. Davor war ich bei einer 70er-Woche. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, am 2.7. hier in Köln beim Helmut Urbach, diesem alten, positiv verrückten 100 Kilometer, der hat ja Marathons gemacht und 10 Kilometer Läufer, das ist ja ein Funzkerl, der Helmut Urbach. Ich glaube, ich habe mich noch nie richtig persönlich mit ihm unterhalten, ihm immer nur gesehen mit diesem irren Schnäuzer und gehört, diese ganzen Legenden, was der da schon für Zeiten abgerissen hat. Und der veranstaltet ja in Köln so eine Laufreihe in Ports. Und da ist am 2.7. ein 5- und 10-Kilometer-Lauf, das ist DLV vermessen. die Strecke und es soll ja auch nicht zu warm werden. Da habe ich schon überlegt, ob ich mich da Sonntag einfach mal hinstelle und versuche, ja, so eine 10 Kilometer Standortbestimmung rauszukloppen. Vielleicht mache ich das.
Klingt wunderbar. Training unter Wettkampfbedingungen. Also ich habe da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Mach das ruhig mal, das lockert das auch ein bisschen auf alles.
Ja, vielleicht mache ich das. Ich schaue, das ist am Wochenende irgendwie, ich glaube, da ist nichts. Muss ich Würmchen mal fragen. Die jetzt auch gerade wieder, Würmchen hat Lust aufs Laufen. Die ist so ein bisschen geplagt gewesen. Ja, ist jetzt keine, also sie ist jetzt von Haus aus nie eine Läuferin gewesen. So, sie hat so ein bisschen wieder angefangen zu laufen und hat Spaß bekommen und war motiviert und dann auf einmal direkt, Achillessehne. Ach, und dann lange Pause gemacht und gedehnt und getan und gemacht. Und jetzt geht es wieder besser und jetzt rollt sie immer so ein bisschen und finde ich toll. Also ich will da überhaupt nicht sagen, hey, du musst laufen. Ich versuche es ja, die geht auch gerne ins Fitnessstudio und pumpt und macht so ein bisschen Krafttraining, richtig Kraftsport und so. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass das Würmchen auch gelaufen ist. Ja, und hat auch schon wieder ein paar tolle Fotos für neue Rezepte gemacht und sich da schon wieder so ein bisschen was ausgedacht für unsere Einer rennt, einer hinterher Instagram-Seite. Ja, in diesem Sinne haben wir, glaube ich, alles erzählt, was man heute so erzählen kann. Obwohl wir natürlich noch viel mehr erzählen könnten. Morgen übrigens fahre ich mal zur CHIO. Da habe ich abends so eine Live-Schalte. Das tolle, ja, die tolle Pferdeveranstaltung in Aachen, ne? Ist ja, glaube ich, das größte Reitsportfestival der Welt, wenn man so will. Das bekannteste in Aachen, das CHIO. Und schau da mal vorbei. Und ja, ich glaube, lieber Hendrik, ja, damit werden wir schließen.
Das schnellste Rennpferd im Stall, bist du da.
Ja, das muss ich denen morgen erstmal erzählen. Haben die natürlich keine Ahnung, wenn ich da den Platz betrete. muss ich erstmal. Ja, schauen wir. Ja, lieber Hendrik, wir werden dann, es gibt noch eine Hörerfrage von Mareike. Ich glaube, das werden wir dann ausführlich in der nächsten Folge mal beantworten. Oder
genau.
Zu heute dem Thema Tools zur Trainingsplanung, Mareike.
Dem werden wir uns nächste Folge ein bisschen genauer widmen, wie so eine Trainingsplanung genau funktioniert. Ne? Also auch mit welchen Tools man da arbeiten kann. Wird ein großes Thema in der kommenden Folge. War eine coole Hörerfrage von der Mareike. Aber für heute machen wir erstmal den Deckel drauf. Freuen uns dann am 8.7. euch live zu sehen und erscheinen dann ein paar Tage danach am Dienstag wieder mit der nächsten Folge. Und da kommt dann eben auch die Frage von Mareike wieder zur Geltung.
Ja, du, runde Sache, Deckel drauf, alles Gute, schlaf gut, Nachti. Hab dich lieb.
Du auch, Schmidi. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Alles klar. Tschüss.